Hallo Nadja.
Hallo Henning und hallo liebe ZuhörerInnen. Wir begrüßen euch ganz herzlich zur 30. Folge von Geschichten aus dem Arbeitsrecht, unserem kleinen, aber feinen Podcast mit witzigen, verrückten, lehrreichen und außergewöhnlichen Geschichten aus dem Arbeitsrecht. Und heute erwartet euch mal wieder ein skurriler Fall, in dem es unter anderem um üble Gerüche in einem Supermarkt, um lebensgefährliche Papierkügelchen und um eine filmreife Explosion geht. Inhaltlich dreht es sich heute mal ausnahmsweise nicht um eine Kündigung. Wir schauen uns an, welche detektivischen Fähigkeiten ArbeitsrichterInnen teilweise bei der Urteilsfindung so brauchen und unter welchen Umständen ArbeitnehmerInnen von KollegInnen Schmerzensgeld verlangen können. Ja, Henning, würde ich sagen, packen wir's, oder? Starten wir nach unserer kleinen Pause wieder rein ins Podcast-Game. Bist du ready?
Ja, ich bin ready und angezündet, würde ich sagen, von dem Intro. Ich gehe davon aus, und so können wir es ja dann vielleicht auch jetzt verkaufen, dass die kleine Pause, die wir eingelegt haben, wir einfach dafür gebraucht haben, dass du jetzt dieses wahnsinnige Intro, diesen wahnsinnigen Teaser vorbereiten konntest, an dem du jetzt 3 Monate lang gearbeitet hast. Dafür jetzt die 30. Folge umso besser, gehe ich von aus.
Ich hoffe es. Wir werden sehen. Lassen wir uns von uns selbst überraschen. Aber ja, die ein oder der andere mag es bemerkt haben, wir haben eine kleine Pause eingelegt und ich habe die Pause unter anderem dafür genutzt, mal wieder ein paar arbeitsrechtliche Fachseminare zu besuchen. Und da habe ich einen interessanten Fakt gelernt, den ich sehr gerne teilen möchte, weil ich es einfach bemerkenswert finde. Und da geht es um das Sozialgesetzbuch. Das ist ja in viele einzelne durchnummerierte Bücher unterteilt und die haben alle einen bestimmten Regelungsbereich. Zum Beispiel die gesetzliche Unfallversicherung, die gesetzliche Krankenversicherung, Rentenversicherung. Und Henning, weißt du, wie viele Bücher das SGB insgesamt hat?
Boah, das ist eine gemeine Frage. Ich habe keine echte Ahnung. Ich sag einfach mal 12.
Ja, bist nah dran tatsächlich. Also Okay. Das jüngste SGB, das letzte, ist das SGB 14. Das ist auch noch gar nicht so alt. Es gibt seit Januar 2024, also noch relativ neu. Und das regelt das soziale Entschädigungsrecht. Also wenn jemand sozusagen Opfer von einer vorsätzlichen Gewalttat wird, dann hat dieses Opfer beziehungsweise Angehörige oder Hinterbliebene unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf eine monetäre Entschädigung für gesundheitliche Schäden vom Staat. Und das alles ist also geregelt in diesem neuen SGB 14. Das fand ich jetzt schon mal ganz spannend, überhaupt mal zu wissen, dass es sowas gibt. Das ist ja auch nicht unbedingt so ganz präsent und man hofft ja auch, dass es nichts ist, was einen mal betrifft, aber vielleicht ja auch ganz interessant für die ein oder andere Zuhörerin zu erfahren, dass es sowas gibt. Und jetzt nähern wir uns unserem interessanten Fakt, nämlich wir überprüfen jetzt mal deine Kenntnis im Zahlenraum von 1 bis 20. Also SGB 14, welche Nummer hat das SGB vor dem SGB 14?
12.
Korrekt, sehr gut, gut aufgepasst.
Ja, das ist wie beim ICE. Die 13 wird ausgelassen. Das ist wie beim ICE und wie in Hotels, oder?
Ganz genau.
Man lässt das einfach weg. Das bringt Unglück, wenn ein Gesetzbuch die Nummer 13 hat.
Ist das nicht verrückt? Ist es nicht spannend? Also ich war total geflasht, als ich das erfahren habe. Es ist tatsächlich so, auf das SGB 12 folgt direkt SGB 14. Und der Grund dafür ist tatsächlich, dass die Zahl 13 als Unglückszahl gilt. Das geht ja so weit, dass manche Menschen da richtig Angst vor der Zahl haben. Und das hat wie so viele Ängste einen interessanten Fachbegriff. Weißt du, wie man die Angst nennt vor der Zahl 13?
Die Angst vor der Zahl 13? Numerophobie.
Ja, nicht schlecht. Kommt tatsächlich aus dem Griechischen und es nennt sich Triskaidekaphobie.
Okay. Ja, habe ich gewusst, wollte ich nur nicht so angeben mit.
Nicht zu verwechseln mit der Angst vor Freitag, dem 13. Die hat einen eigenen Namen, nämlich.
Ich kann dir leider nicht sagen, was Freitag auf Altgriechisch heißt, sonst hätte ich es zusammenbasteln können.
Paraskevi heißt es, denke ich. Also die Angst heißt Paraskavidekatriaphobie.
Ja, genau. Sag ich doch.
Ja, genau. Aber du hast natürlich den Nagel auf den Kopf getroffen mit deiner Vermutung, warum es keine 13 gibt.
Weißt du, woher das kommt? Das kommt daher, dass ich natürlich meine falsche Antwort zu der Anzahl der Bücher als guter Jurist sofort rechtfertigen musste.
Ah, verstehe.
Und nachdem du gesagt hast, das Buch 14 ist noch gar nicht so alt, habe ich gedacht, okay, dann ist es doch eine super gute Begründung, wenn ich dann sagen kann, und die 13 gibt es bestimmt nicht,
korrekt,
so wie eben im Flugzeug ja auch, die Reihe 13 gibt's ja nicht und so weiter und so fort. Eigentlich verrückt, dass man sich da so nachrichtet, dass manche Leute Angst vor der Zahl 13 haben. Aber das erschien mir einfach eine plausible Begründung, um dann sagen zu können, guck mal, das letzte Mal, dass ich mich mit den gesamten Büchern des SGB beschäftigt habe, das war vor 2024 und da gab es halt noch 12. Deswegen ist das fast richtig, was ich gesagt habe.
Richtig gut gerettet. Also man sieht, du bist auf Zack, Birne läuft. Das finde ich richtig gut. Und ja, also ich fand es einfach einen total spannenden Fakt, auch mit diesen Airlines, die keine Sitzreihe Nummer 13 haben. Ich weiß nicht, ist da die Idee irgendwie so, dass nur Sitzreihe 13 irgendwo so zwischen Mallorca und Hamburg aus dem Flugzeug fällt und die landen im Mittelmeer und alle anderen landen irgendwie eine Stunde später wohlbehalten in Palma. Also es ist ja schon irgendwie ein bisschen verrückt.
Ja, würde ich auch sagen. Aber wo man sich immer so beschwert jetzt in der ganzen Wokeness, dass auf so Partikularinteressen Rücksicht genommen wird, muss man ja sagen, das gibt's offenbar schon ganz schön lange, dass man irgendwie auf Leute Rücksicht nimmt, die Angst vor der 13 haben. Kann ich irgendwie nicht wirklich teilen, diese Angst. Bin ich auch nicht traurig drum, aber...
Ich wollte dich gerade fragen, ob du auch betroffen bist von Triskaidekaphobie.
Nee, nicht so wirklich. Also das halte ich dann doch eher für einen Aberglauben als für irgendwas, was eine reelle Gefahr darstellt.
Ja, also ich fand es einfach spannend zu erfahren, dass da tatsächlich der Gesetzgeber drauf Rücksicht genommen hat. Aber vielleicht liegt es auch an dem Inhalt vom SGB 14, weil man tatsächlich ja gesagt hat, man möchte jetzt Menschen, die Opfer von Gewalttaten wurden, nicht auch noch zusätzlich dadurch ein ungutes Gefühl geben, dass ihre Entschädigungsansprüche sich in einem Gesetz regeln, das die Zahl oder die Ziffer 13 trägt. Ich glaube, das war tatsächlich die Begründung. Und es gab wohl auch Anregungen von Opferschutzverbänden, dass es ja bitte nicht sein könne, dass man dafür jetzt wirklich das SGB 13 heranziehen möchte. Und deshalb wurde die 13 übersprungen.
Okay. Wirft die interessante Frage auf, was sonst alles so in Paragraph 13 in den verschiedenen Gesetzen geregelt ist. Ob man das dann nicht auch künftig auslassen sollte. Dann gibt es einfach keinen Paragraph 13 mehr, sondern geht es dann direkt mit 14 weiter.
Das eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten. Auch einfach so in Gerichtsverhandlungen mal zu sagen, nee, Paragraph 13 bringen wir nicht zur Anwendung. Wir leiden alle gesammelt unter Triskaidekaphobie. 13 können wir nicht anwenden. Müssen wir mal gucken, was da so drin steht. Vielleicht könnte man das auch zum Vorteil nutzen.
Ja, auf jeden Fall ein innovativer Ansatz, würde ich sagen. Dann kann man auch Paragraph 13 aus Verträgen künftig rausstreichen und so weiter. Da gibt es bestimmt jede Menge Anwendungsfälle. Man muss ja eigentlich nur jemanden treffen, der das auch hat.
Ja.
Und dann ist man sich bestimmt auch schnell einig, dass man sagt, das stimmt. Oh ja, okay, nee, das sehe ich dann auch so. Dann können wir das nicht machen.
Ja, cool. Schau mal an. Also da denke ich nochmal weiter drüber nach. Das war jetzt so mein kleines Warm-up, der kleine juristische Side-Fact, so ein bisschen als Anregung für Gesprächsstoff in der nächsten Mittagspause oder ähnliches. Weiß nicht, ob ihr es wusstet, ich fand es jedenfalls ganz spannend, dass es kein SGB 13 gibt. Und ja gut, dann würde ich sagen, legen wir doch los mit unserem heutigen Fall, oder? Und nach so einer etwas längeren Pause, Henning, so fürs Wohlfühlgefühl bei uns, wo könnte unser heutiger Fall spielen, so regional betrachtet?
Vielleicht im Rheinland?
Ja, natürlich im Rheinland. Wo sonst?
Sehr gut.
Ja, es ist einfach unglaublich, wie viele unserer Fälle aus dieser Ecke Deutschlands stammen. Und ist jetzt nicht so, dass ich bei der Vorbereitung gezielt nach Fällen aus dieser Region suchen würde. Die fallen einem einfach nur regelrecht vor die Füße. Und ja, wir sind auch heute mit unserer heutigen Geschichte wieder mal im Rheinland. Und der Betrieb, in dem unsere heutige Geschichte spielt, ist ein Supermarkt. Und ich habe schon gesagt, es wird heute nicht um eine Kündigung gehen, sondern es geht um zwei Arbeitskollegen, die sich um einen Schmerzensgeldanspruch streiten. Und dann schauen wir uns mal an, was da so passiert ist. Also, es ist wie so häufig im echten Leben und vor dem Arbeitsgericht, da sind sich der Kläger und der Beklagte nicht so ganz einig darüber, wie sich die Ereignisse genau zugetragen haben. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal damit an, was unstreitig ist am Sachverhalt. Und am Anfang unserer Geschichte steht, wie so häufig in unseren Geschichten, eine Toilette. Es ist unstreitig, dass der Kläger die Mitarbeitertoilette aufgesucht hat und soweit mal noch so üblich. Aber dann ist was passiert, das eher unüblich ist, denn während der Kläger die Toilette benutzte, wurde der Inhalt von 2 bis 3 Dosen Raumspray, ich weiß nicht welche Duftrichtung, in den Raum gesprüht. Und dabei wurde der Mechanismus der Spraydosen so manipuliert, und zwar durch Papierkügelchen, dass die Spraydosen sozusagen auf Dauerbetrieb gestellt waren. Also die sind einfach leer gelaufen in den Raum rein.
Okay.
Ja, hat wahrscheinlich erstmal für gute oder schlechte Luft gesorgt, aber dann ist sowas passiert, was mir auch nicht so ganz klar war, dass es passieren kann. Es kam nämlich zu einer Explosion. Und zwar zu einer richtig heftigen Explosion. Also es ist nicht ganz klar, wie es dazu kam, dass sich dieses Luft-Gas-Gemisch dann entzündet hat. Jedenfalls hat es sich entzündet und wirklich eine filmreife Explosion gegeben mit erheblichem Sachschaden. Also der komplette Toilettenraum, die angrenzenden Räume, die mussten wirklich zerstört worden sein durch die Explosion.
Okay.
Und auch der unschöne Teil der Geschichte, der wirklich sehr unschöne Teil der Geschichte, der Kläger, der sich noch auf der Toilette befand, wurde wirklich auch schwer verletzt durch die Explosion. Also er hat Verbrennungen zweiten Grades an 31% seines Körpers erlitten und musste auch auf der Intensivstation behandelt werden. Also das ist der unschöne Teil der Geschichte. Es war wirklich große Explosion. Soweit mal der unstreitige Sachverhalt. Was sagst du dazu, Henning?
Ja, also auf jeden Fall würde ich sagen, erinnert der mich an die Folge 6, die Pyrotechnik im Toilettenhäuschen. Und da hatte ich jetzt kurz Sorge, dass sich da vielleicht jemand durch unseren Podcast animiert gefühlt hat.
Um Himmels Willen.
Etwas Ähnliches zu zünden. Aber die Intention war ja hier offenbar eine andere, nämlich dass ja offenbar auf ein Geruchsproblem hingewiesen und eingewirkt werden sollte. Was ich interessant fand, du hast ja gesagt, das war so ein Toilettenraum. Mhm. War dann einer, der offen war, oben oder unten? Oder wie hat man da die Dosen reingekriegt?
Das weiß ich nicht. Der Sachverhalt ist auch sehr knapp an der Stelle. Das habe ich mich auch gefragt, wie es genau funktioniert hat, aber mehr weiß ich nicht. Also muss ja eigentlich so gewesen sein, kann ja gar nicht anders gewesen sein, oder? So eine Tür quasi oben und unten noch so ein Schlitz war.
Und dann die Dosen da rein. Da hätte man sie wahrscheinlich auch wieder rausschießen können. Aber auf jeden Fall eine interessante Konstellation. Und naja, dem Ausmaß der Zerstörung nach, was du da beschrieben hast, muss das ja wirklich zu schwerwiegendsten Verletzungen geführt haben. Wenn das rundherum die Toilettenhäuschen zerlegt, dann mag man sich ja gar nicht vorstellen, wie es dem Menschen dann ergangen ist, der da mittendrin saß in der Zündung.
Absolut nicht. Aber war dir das klar, dass Raumspray so eine gefährliche Sache sein kann?
Jein. Also was man ja weiß, ist, dass es bei Deos teilweise sehr, sehr gefährlich ist. Also das kann, glaube ich, zum einen erheblich gesundheitsschädigend sein und zum anderen ist das eben auch extrem hoch entflammbar. Und also insofern kann man sich das, glaube ich, denken, dass das auch bei Raumsprays nicht anders sein wird und vor allen Dingen in so großer Menge. Die interessante Frage ist ja dann wirklich, wie sich's entzünden konnte. Aber da reicht wahrscheinlich schon der sprichwörtliche kleinste Funke, der dann das Ganze zur Explosion bringt. Und ist auf jeden Fall, würde ich sagen, wenn man strafrechtlich bewertet, das ist zumindest mal grob fahrlässig, was da passiert ist. Also, dass man da mit rechnen muss, dass das auch zu Schäden führen kann. Ich glaube, da wäre ich schon von ausgegangen.
Ja, es gab auch ein Strafverfahren, das diesem ganzen arbeitsgerichtlichen Prozess vorgeschaltet war. Die Akten wurden auch beigezogen, also zumindest jetzt laut des Urteils. Und im Strafverfahren kam auch vor, dass tatsächlich sogar der Empfang einer SMS dafür ausgereicht hätte, die Explosion zu verursachen. Also, dass es so hochentzündlich war. Und es wurde tatsächlich auch nicht mehr aufgeklärt, warum es sich entzündet hat. Aber es wurden eben verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich das Gemisch hätte entzünden können. Und es hätte dafür sogar ein empfangsbereites Mobiltelefon ausgereicht. Also, es kann schlichtweg sein, dass der Kläger sein Telefon dabei hatte und eine SMS bekommen hat oder WhatsApp. Ich weiß nicht, wer noch SMS sendet. Ich keine Ahnung, aber dass er auf jeden Fall das Signal dazu geführt hat, dass es zur Explosion kam, was ich schon echt spannend finde. Es ist ja wirklich krass.
Das erklärt aber auch, Nadja, das habe ich mich nämlich immer gefragt, warum man an Tankstellen keine Mobiltelefone nutzen soll. Da ist fast immer ein Schild an der Zapfsäule mit einem durchgestrichenen Handy. Und ich habe das ehrlicherweise vielleicht nicht immer so ganz ernst genommen bisher, weil ich mich auch gefragt habe, okay, wie soll denn jetzt ein Handy da irgendwie wegen, weiß ich nicht, Empfangsfrequenzen, Strahlung oder sonst was. Mhm. Aber das scheint ja dann offenbar eine reelle Gefahr zu sein, dass sowas dann, wenn da irgendwelche Benzindämpfe austreten,
richtig,
dann auch zu einer Zündung führen könnte.
Ich dachte einfach mal, die Zapfsäulen, die fühlen sich einfach extrem schnell gestört, wenn da so viel gequatscht wird. Dass sie dann einfach ihren Betrieb
die wollen
nicht
ihre
so,
Ruhe haben.
Die wollen ihre Ruhe, die müssen hochkonzentriert arbeiten. Auch dieses ganze Zählen immer, weißt du, es ist schon viel Arbeit. Und
stimmt.
Da dachte ich, die müssen einfach fokussiert arbeiten. Aber nee, es ist ein total
kommst du leicht durcheinander. Das ist wie im Ruheabteil im Intercity, wenn du da jetzt eben das die ganze Zeit durchzählen musst. Oft ja bis mittlerweile bei den Benzinpreisen über 100 Euro für einen Volltanken. Da darfst du natürlich nicht durch irgendein interessantes Gespräch abgelenkt werden.
Korrekt. So, das war bis jetzt immer so meine Idee, aber deine Begründung macht wesentlich mehr Sinn. Schau mal, guck mal, bis dahin haben wir jetzt echt schon, finde ich, viel gelernt fürs Leben in dieser Folge.
Ja, das stimmt.
Ja. So, und wie ging es jetzt weiter in unserem Fall? Also, der Beklagte, der war bei der Explosion auch im Toilettenraum. Also vermutlich war es dann so, wie du schon mal angedeutet hast, dass es vielleicht einfach so ein großer Waschraum war, der mit so einzelnen Toilettenkabinen ausgestattet war. Und die Explosion war eben so heftig, dass auch der Beklagte schwer verletzt wurde durch die Explosion. Und im Ergebnis hatten dann beide Parteien ihrer Einlassung nach keine Erinnerung an den genauen Unfallhergang. Und das Strafverfahren war eben vorgeschaltet und jetzt möchte der Kläger vom Beklagten Schmerzensgeld, weil er behauptet, es wäre so abgelaufen, dass sich der Beklagte nämlich zunächst bei einem Dritten, dem Zeugen H, über den Geruch, den der Kläger auf der Toilette üblicherweise so verursacht, beschwert hätte. Also da gab es wohl dann Grund für Beschwerde. Und dann hätte der Beklagte den Zeugen G, einen weiteren Mitarbeiter des Supermarktes, angewiesen, mehrere Dosen Raumspray zur Toilette zu bringen. Und der Beklagte hat dann eben unter Verwendung von so geformten Papierkügelchen die Dosen so manipuliert, dass sie Dauer gesprüht hätten. Und das, obwohl der Zeuge G, der am Anfang wohl noch mit dabei war, gesagt hätte, der soll den Käse lassen und er soll damit aufhören. Also das war mal so die Sicht des Klägers auf die Dinge, wohingegen der Beklagte sagt, nee, ich habe die Explosion nicht verursacht, das war doch vielmehr der G. Der hat sich nämlich auch über die Gerüche beschwert und der kam immerhin in den Vorraum der Toilette mit den Dosen. Und der Beklagte hat was gemacht, was ich jetzt prozessual mal ganz interessant fand. Er hat nämlich mit Nichtwissen bestritten, die Explosion verursacht zu haben. Mhm. Das fand ich jetzt vom Lesen her erstmal interessant, weil mit Nichtwissen bestreiten, er war ja dabei. Mhm. Henning, wann bestreitet man eigentlich was mit Nichtwissen?
Naja, in der Praxis bestreitet man ganz viel mit Nichtwissen. Jedenfalls begegnet einem das immer wieder. Aber zulässigerweise mit Nichtwissen bestreiten darf man eigentlich nur Dinge, die nicht Gegenstand der eigenen Wahrnehmung gewesen sind.
Richtig.
Und das ist wahrscheinlich schwierig. Also das ist so, wie wenn manch ehemaliger Bundeskanzler sagt, ich habe keine aktive Erinnerung mehr. Das ist wahrscheinlich eine zulässige Angabe. Mit Nichtwissen bestreiten dürfte man das dann allerdings nicht, wenn man dabei gewesen ist.
Richtig.
Und das ist hier natürlich auch die spannende Frage, ob man etwas mit Nichtwissen bestreiten kann, bei dem man dabei war, aber an das man sich nicht mehr erinnern kann. Also das wäre ja tatsächlich die Frage, wann eventuell die eigene Wahrnehmung ausgesetzt hat.
Ja, also insofern, das fand ich schon mal einen ganz spannenden prozessualen Hint an dieser Geschichte. Und im Ergebnis hat die Kammer es tatsächlich in dieser Situation für zulässig gehalten, die eigene Verursachung des Schadens mit Nichtwissen zu bestreiten, weil es die Kammer aufgrund der Heftigkeit der Explosion und der Verletzungen durchaus für nachvollziehbar hält, dass sich der Beklagte gar nicht mehr an den Vorfall erinnern kann. Also die haben das Bestreiten mit Nichtwissen an der Stelle mal durchgewunken.
Okay.
Und dann fand ich es aber jetzt auch ganz interessant, was das Gericht denn jetzt aus dieser Situation gemacht hat. Es waren ja eben der Kläger, der Beklagte, wir haben zwei Zeugen, den G und den H. Und das Gericht muss jetzt eben feststellen, wie könnte es denn tatsächlich gewesen sein. Und dann wurden natürlich auch die Zeugen nochmal vernommen im Rahmen der Beweisaufnahme. Und dann Ich stelle mir das so richtig schön vor. Das Urteil liest sich auch so ein bisschen wie so ein kleiner Detektivroman an dieser Stelle. Also ich glaube, an der Stelle haben die sich jetzt wirklich so diese Sherlock-Mutzen aufgesetzt, so die Pfeife in den Mund gesteckt und die Lupe zur Hand genommen und dann nochmal ganz scharf nachgedacht, wie könnte es denn gewesen sein oder halt eben nicht. Also im Ergebnis sagen die, dass auf jeden Fall der Beklagte das Raumspray versprüht haben muss. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie die zu diesem Ergebnis gekommen sind oder was für Hints und Indizien dazu geführt haben können, dass das Gericht gesagt hat, das muss der Beklagte gewesen sein. Alles andere macht gar nicht so richtig viel Sinn. Also sie sagen zum einen, beziehungsweise das ist ja auch Fakt, zum Zeitpunkt der Explosion waren eben Kläger und Beklagter im Toilettenraum. So, wenn wir jetzt mal von dieser Situation ausgehen, wen würden wir damit als Täter schon mal ausschließen?
Jeden, der nicht anwesend war, also insbesondere den G, oder?
Ja, die Frage ist natürlich, wann der Täter das Raumspray in die Toilette geleitet hat. Aber das Gericht hat zumindest mal gesagt, naja, bei Kläger und Beklagten kann man schon mal davon ausgehen, dass es der Kläger zumindest nicht selbst war.
Ja, okay, gut. Ja, das ist sehr naheliegend, das stimmt.
Genau, also den haben sie direkt mal so rausgenommen.
Scharfsinnig.
Und wenn man dann sagt, naja gut, dann bleibt ja sozusagen zum Zeitpunkt der Explosion anwesend im Toilettenraum noch der Beklagte übrig, spricht schon mal vieles für den Beklagten.
Ja, das ist eine scharfsinnige Beobachtung.
Dann hat man jetzt mal noch den G befragt zur ganzen Geschichte. Und der G hat gesagt, ja, das stimmt, der Beklagte hat mich angewiesen, das Raumspray in die Toilette zu bringen. Und der hat auch bezeugt, mehr oder weniger, und bekundet, dass der Beklagte diese Papierkügelchen in die Raumspray-Dosen gesteckt hat. Das Gericht sagt, Zeuge G ist glaubwürdig und seine Aussage ist glaubhaft. Ja, gut. Aber was wäre denn, wenn der G gar nicht die Wahrheit sagt? Da hat sich das Gericht nochmal Gedanken dazu gemacht, wie es hätte gewesen sein können. Und dazu müssen wir jetzt nochmal die Zeugenaussage unseres Zeugen H heranziehen. Der hat nämlich noch gesagt, dass zum Zeitpunkt der Explosion der G nicht mehr im Toilettenraum war, sondern schon wieder im angrenzenden Büro. Und dann sagt das Gericht, also der G sagt ja, es war der Beklagte und er war nicht zugegen. Und wenn wir uns das jetzt mal vergegenwärtigen, dann kann ja gar nichts anderes übrig bleiben, als dass es der Beklagte war, weil der hätte ja sonst, wenn es doch der G gewesen wäre, hätte er das Raumspray versprühen müssen, den Toilettenraum verlassen müssen, der Beklagte hätte auch rausgehen müssen und dann zufällig nach 2-3 Minuten zurückkehren müssen, um dann zufällig Opfer der Explosion zu werden. Und man kann sich jetzt keinen Grund vorstellen, wieso der Beklagte aus dem Toilettenraum hätte rausgehen sollen, nur um kurz darauf wieder zurückzukehren. Und das Gericht hat diese ganzen Gedankenexperimente gemacht und sich das vorgestellt, wer kam wann rein, wer ging wann raus, wer war zum Zeitpunkt der Explosion zugegen. Und dann sagen sie, naja, also diesen alternativen Geschehensablauf, den halten wir einfach nicht für sonderlich realitätsnah. Und das ist neben der Aussage des Zeugen G die Begründung, warum wir denken, es muss der Beklagte gewesen sein. Und im Rahmen der freien Beweiswürdigung kamen die dann also zu dem Schluss, nee, der Beklagte muss die Raumspraydosen so mit Papierkügelchen manipuliert haben, dass es eben im Anschluss zur Explosion kam. Was sagen wir dazu?
Kombiniere, würde ich sagen. Also ich weiß gar nicht, ob es so ausschweifender Gedankenexperimente bedurft hätte, um zu sagen, ja, und dann hätte der wieder raus und wieder rein. Also er hätte ja auch gar nicht zwingend rausgehen müssen, nach meinem Verständnis. Er hätte ja auch in dem Raum bleiben können und nur der G hätte ihn wieder verlassen, nachdem er die Dosen da reingeworfen hat. Aber was ich mich tatsächlich frage, ist, wie lange man braucht, um, was sagtest du, 8
Dosen? Na, so viel meinst du nicht, ich glaube 2 oder 3.
Okay, 2 oder 3
Dosen. Aber auch das, denke ich, braucht schon eine Weile.
Zu manipulieren, sodass die Dauer sprühen. Also ich weiß es nicht. Ich habe jetzt so eine Raumspraydose vor Augen.
Ja.
Da muss man ja so ein Papierkügelchen, das darf ja jetzt auch nicht viel zu groß sein, das darf auch nicht viel zu klein sein. Das muss halt irgendwie eine bestimmte Größe haben, dass dieser Sprühmechanismus im Dauerbetrieb gehalten wird. Und da überlege ich halt schon, dass muss ja wahrscheinlich schon 1, 2, 3 Minuten gedauert haben, wenn man bei der ersten Dose anfängt, das Kügelchen rollt, das da reinmacht, dann fängt die schon an zu sprühen. dann werfe ich die da irgendwie in diesen Raum rein, dann manipuliere ich die nächste Dose, dann werfe ich die in den Raum rein. Also wenn es so abgelaufen wäre, müsste das ja relativ lange dauern. Und dann wäre natürlich auch irgendwie unverständlich, warum denn der Geschädigte, der Kläger, diese Dose dann nicht einfach wieder rausgeworfen hat aus dem Raum. Deswegen könnte man ja auch auf die Idee kommen, dass das Ganze halt schon vorbereitet war.
Berechtigter Einwand.
Und der diese Kügelchen halt schon vorher gerollt hat und drauf gewartet hat, bis dann der G mit den Dosen da in den Raum kommt und dann relativ schnell die alle da irgendwie manipuliert und reingeworfen hat. Also das finde ich eigentlich die fast noch interessantere Frage, wie das an der Stelle abgelaufen ist. Aber ich glaube, ich würde dem Gericht darin zustimmen, dass wenn bei der Explosion der Kläger und der Beklagte im Raum waren, der Beklagte selbst ausgesagt hat, dass der G nicht mehr im Raum war und der G ausgesagt hat, dass es der Beklagte war und er den Raum wieder verlassen hat, dass dann sehr, sehr viel dafür spricht, dass es der Beklagte war. Also dem würde ich mich glatt anschließen.
Da bleibt gar nicht mehr so viel übrig, oder? Oder wie sagt Sherlock Holmes immer schon, wie geht sein Leitspruch, wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muss das, was übrig bleibt, so unwahrscheinlich es auch ist, die Wahrheit sein, oder? Ich glaube, so saßen die da und haben sich das so überlegt.
Das kann durchaus sein, ja. Kernkompetenz von Gerichten ist ja auch Ermittlungstätigkeit.
Ja, ich fand es jedenfalls am Urteil ganz interessant zu sehen, wie sie es wirklich klein, klein auseinandergenommen haben und sich überlegt haben, wie kann es denn gewesen sein? Und also sie kamen im Ergebnis zu dem Schluss, dass es wohl doch der Beklagte war, der zulässigerweise vorher mit Nichtwissen bestritten hatte, dass er das Raumspray manipuliert hat. Ja, also insofern wären wir jetzt beim Schmerzensgeldanspruch ja schon mal relativ weit. Dann bräuchten wir noch eine Fahrlässigkeit, die wir irgendwie bejahen müssen. Aber das hattest du vorhin ja auch schon mal angedeutet. Das kann man bei diesem Geschehensablauf, denke ich, relativ problemlos bejahen. Weil so eine Manipulation von Sprühdosen mit Papierkübelchen ist ja auch nicht vom Hersteller vorgesehen. Und man weiß ja durchaus schon mal, dass die explodieren können. Und auch die Tatsache, dass auch der G wohl gesagt hat, hör doch auf mit dem Käse und lass das. Also da hätte einem schon klar sein können, dass man, wenn man die manipuliert, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. Daher, ich glaube, die Fahrlässigkeit können wir relativ schnell bejahen. Dann müssen wir uns noch überlegen, hatte der Kläger vielleicht ein Mitverschulden an der Explosion?
Weil er so gestunken hat auf Klo.
Ich wusste, dass es kommt. Ich habe dir diese Brücke gebaut und du bist natürlich drüber gelaufen, Henning.
Ja, da bin ich berechenbar.
Also das Gericht hat das zwar nicht andiskutiert, aber man könnte ja schon mal überlegen, also ob so ein richtig übler Geruch, ob das nicht zum Mitverschulden geführt haben könnte, aber wahrscheinlich eher nicht. Also
du meinst im Sinne einer Notwehrsituation, dass der Beklagte also sich wehren musste und deswegen, aber selbst dann würde ich sagen, wäre es wohl ein sogenannter Notwehrexzess gewesen, es nicht bei einer Dose zu belassen, sondern gleich mehrere da reinzuwerfen. Spätestens da muss man wohl sagen, das wird auch durch den schlimmsten Geruch nicht mehr gerechtfertigt sein.
Nee, und auch die Frage, was der Kläger denn gern so isst. Ich meine, wenn der jetzt halt nur mal eine Vorliebe für Eier und Bohnen hat, ja, dann ist das in Ordnung. Das ist im Rahmen seiner freien Entfaltung, dass er sich dann eben gerne Eier und Bohnen zu Gemüte führt und das dann vielleicht durchaus zu etwas unangenehmen Gerüchen und olfaktorischen Distraktionen auf der Toilette führen kann.
Das ist analog wie im Strafrecht. Wenn ich mich vorsätzlich in den Zustand versetze, dann ist auch das vorwerfbar.
Richtig.
Das ist ja beim betrunkenen Autofahren so. Wenn ich mich vorsätzlich so sehr betrinke, in dem Wissen danach noch Auto zu fahren, dann kann ich mich nicht darauf berufen, dass ich ja vielleicht vermindert oder sogar vollkommen schuldunfähig war. Wegen des Alkohols. Und insofern, das würde ich deinem Argument entgegenhalten, Nadja, dass man ihm da eventuell, wenn er sich vorsätzlich in einen Zustand des Eierns und Bohnens reinversetzt, dass er dann sich nicht darauf berufen kann, dass das im Rahmen der normalen Lebensführung erfolgt ist. Aber ich glaube, an der Stelle schweifen wir dann auch zu sehr ab.
Ja, in der Tat. Also das waren Überlegungen, die wir noch angestellt haben, das Gericht aber nicht. Und naja, aber mit Verschulden, was hätte das sein können? Ich meine, das hätte ja zum Beispiel sein können, wenn er jetzt auf der Toilette noch geraucht hätte, zum Beispiel ein Feuerzeug angemacht hätte, hat er aber offensichtlich nicht. Und das Gericht hat sich auch nochmal damit beschäftigt, wie es dann mit dem Empfang einer SMS war. die ja vielleicht auch auslösend dafür war, dass es zur Explosion kam. Aber der Empfang einer SMS ist jetzt nichts, was ein Mitverschulden begründet, sondern das ist einfach ganz normales Leben und Alltag und ist auch keine vorwerfbare Handlung. Insofern haben wir auch kein Mitverschulden und wir sind jetzt bei unserem Schmerzensgeldanspruch schon relativ weit. Es gibt jetzt noch eine Sache, über die wir sprechen müssen. Ich hatte es im Teaser ja schon mal kurz gesagt, nämlich unter welchen Voraussetzungen können denn Arbeitskollegen voneinander Schmerzensgeld verlangen? Da gibt's ja durchaus auch einen Ausschlusstatbestand. Weißt du, worauf ich raus will oder wovon ich spreche, Henning?
So ungefähr. Tatsächlich ist ja Sozialversicherungsrecht nicht so unser Daily Business. Yes. Was ich aber weiß, ist, dass es ja die gesetzliche Unfallversicherung gibt, die eben auch für
Bingo.
Arbeitsunfälle etc. einsteht und die gerade den Sinn und Zweck hat, betriebliche Streitigkeiten zwischen Arbeitskollegen, aber auch zwischen Mitarbeitern und Arbeitgeber zu vermeiden, indem es eben einen Versicherungsschutz dann in diesen Fällen gibt. Und wenn ich es richtig erinnere, ist der aber insofern eingeschränkt, dass das Ganze einmal eine versicherte Tätigkeit sein muss. Ich glaube, das hatten wir schon häufiger, das Thema. War das nicht auch beim
Wildwiesel am Bayerischen Busch,
wo wir die Frage hatten, ob das noch versicherte Tätigkeit war. Und ich meine auch, dass es bei Vorsatz jedenfalls ausgeschlossen sein dürfte, aber da bin ich mir nicht ganz sicher.
Ja, da war doch schon relativ viel Schönes dabei. Also in der Tat gibt es eben diesen Haftungsausschluss. Also bei einem Versicherungsfall zwischen Versicherten desselben Betriebs, da müssen die ArbeitnehmerInnen, sage ich jetzt mal platt, nicht haften. Es sei denn, es ist Vorsatz oder eben ein Wegeunfall. Und der Hintergrund ist eben, den Arbeitgeber nicht über Gebühr zu belasten, weil der trägt ja schon als sozusagen allein die Beiträge für die Unfallversicherung. Und wenn jetzt durch fahrlässiges Handeln unter Arbeitskollegen untereinander Schäden verursacht würden und die Arbeitnehmer müssten dafür einstehen, dann könnte man ja überlegen, ob man da wieder die Grundsätze des innerbetrieblichen Schadensausgleichs anwendet. Und dann wäre der Arbeitgeber sozusagen doppelt belastet. Und insofern gibt's eben, sofern kein Vorsatz vorliegt oder kein Wegeunfall, einen gewissen Haftungsausschluss. Und du hast es aber schon gesagt, es muss halt auf eine betriebliche Tätigkeit beschränkt werden. Also sprich, der Unfall muss bei einer betrieblichen Tätigkeit passiert sein. Und das hat sich das Gericht jetzt nochmal genauer angeguckt. Wenn wir jetzt den Sachverhalt, so wie wir ihn besprochen haben, zugrunde legen, was könnte dafür sprechen, dass es eine betriebliche Tätigkeit war? Was eher dagegen? Hast du eine Idee?
Ich würde grundsätzlich denken, dass der Toilettengang während der Arbeitszeit absolut im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit erfolgt. Da gibt es ja auch schöne Fälle, hatten wir glaube ich auch schon mal irgendwann angerissen, auch wie es im Homeoffice eigentlich ist. Wenn da was passiert und wenn ich da zum Beispiel auf dem Weg in die Küche oder auf dem Weg zur Toilette oder sonst wie die Treppe runterfall, ob das eigentlich dann auch versicherte Arbeitsunfälle sind. Aber zumindest im Betrieb hätte ich daran jetzt keinen Zweifel, dass wenn man da zwischendrin mal auf Toilette gehen muss, dass auch das ganz normal im Rahmen der Arbeitstätigkeit, der betrieblichen Tätigkeit erfolgt. Die Frage, die man sich da wahrscheinlich stellen kann, ist, ob eben so ein völlig losgelöstes Verhalten, dass man einen Arbeitskollegen auf der Toilette in die Luft sprengt, ob da jetzt noch ein hinreichender betrieblicher Zusammenhang gegeben ist. Ich hätte, wenn ich es, ich könnte es wirklich nur schätzen oder raten, was das Gericht da vielleicht zugesagt hat. Ich meine, dass die Rechtsprechung da grundsätzlich einen relativ weiten Anwendungsbereich annimmt. Und da hätte ich jetzt dann erwartet, dass auch das da irgendwie noch runterfällt und man dann eher vielleicht über so Vorsatzthemen diskutieren kann, ob das denn vorsätzlich war oder nicht. Aber hätte ich eher dem betrieblichen Bereich zugeordnet.
Ja, das ist auch richtig. Also die Rechtsprechung ist da sehr großzügig, was die Auslegung der Frage der Betriebsbezogenheit angeht. In dem Fall kam das Gericht aber tatsächlich zu einem anderen Ergebnis. Die haben sich dann also nicht den Toilettengang als solches angeguckt, sondern die Handlung, die sozusagen kausal war für die Explosion. Und das war ja das Manipulieren der Spraydosen. Und die haben eben gesagt, naja, also Ausgang war da eben so eine gefahrenträchtige Spielerei, so eine Neckerei oder ja, manchmal gibt's ja auch so Rangeleien unter Kollegen. Hatten wir nicht auch dieses, oh Gott, da kommen wieder Erinnerungen hoch an das Einhängen des Genital in der Fahrertür. Das Bilder, die ich eigentlich wirklich gerne vergessen würde und jetzt auch lange Zeit verdrängt hatte. Aber ja, gleiche Kategorie, denke ich mal. Genau, und die sind eben, ist jetzt keine betriebliche Tätigkeit, da fehlt so ein bisschen die Betriebsbezogenheit, weil eben die Intention des Schädigers oder in dem Fall jetzt unseres Beklagten gar nicht war, irgendwelche Betriebsinteressen zu fördern oder nicht auf irgendwelche Betriebsinteressen ausgerichtet war, sondern es stand also wirklich eher so diese Neckerei und diese Spielerei im Vordergrund, ihn da so ein bisschen, naja, mehr oder weniger mit der Nase drauf zu stoßen, dass vielleicht die Gerüche auf der Toilette nicht so ganz angenehm sind für alle anderen. Und ja, dem Beklagten war jetzt, denke ich, auch nicht klar und bewusst, dass das dieses Ausmaß haben würde. Schließlich wurde der auch selbst schwer verletzt. Aber der Ausgangspunkt war ja schon so ein bisschen eine Neckerei und ja, auch keine verkehrsübliche Handlung. Und man würde schon sagen, du hast es vorhin ja auch schon mal gesagt, dass es eher einen Exzess darstellt. Also nichts, was jetzt im Rahmen des Üblichen passiert. Und deshalb wäre sozusagen diese Tätigkeit und das Verhalten mehr dem privaten Bereich zuzuordnen, also das Verhalten, das zur Verursachung des Unfalls geführt hat. Und naja, man hätte noch überlegen können, vielleicht was dafür sprechen könnte, wäre ja zu sagen, naja, er hatte halt die Intention, den Arbeitskollegen schneller wieder vom Klo runterzubringen und ihm schneller wieder zur Arbeit zurückzubewegen. Und er hatte halt die Intention, dass er die Toilette wieder schneller für andere MitarbeiterInnen benutzbar machen wollte. Also das wären ja Ideen und Intentionen, die schon auf ein gewisses betriebliches Interesse hindeuten könnten. Das hat das Gericht auch mal erwähnt im Urteil. Die sagen aber, erstens mal hat der Beklagte solche Umstände gar nicht behauptet und es wäre auch nicht ausreichend gewesen. Also da war eigentlich schon so ein bisschen die Spielerei und die Neckerei im Vordergrund gestanden, dass man da gesagt hat, das funktioniert so nicht und der wurde ja auch sogar noch von dem Dritten darauf hingewiesen, dass er diesen Käse lassen soll. Also da hätte ihm eigentlich klar sein müssen, dass das jetzt nichts mehr ist, was irgendwie in Form eines Betriebsinteresses zu rechtfertigen wäre.
Das, ja, würde ich auch sagen, ist interessant, was für hypothetische Überlegungen dann die Gerichte teilweise anstellen, wo ich auch gesagt hätte, gibt es dafür überhaupt einen Anlass, wenn nicht mal der Beklagte selbst behauptet, dass es ihm darum gegangen sei, dann zu überlegen, was ja hätte sein können, wenn er nun Folgendes gesagt hätte, ist, glaube ich, schon zweimal um die Ecke gedacht. Aber andererseits freuen wir uns ja und wir haben ja die Gerichte aufgerufen, möglichst ausführlich solche kuriosen Fälle zu dokumentieren. Und ja, ich vermute mal einfach ganz stark, dass das Gericht auch Geschichten aus dem Arbeitsrecht kennt und die Chance gesehen hat, dort zu erscheinen mit diesem Fall und gedacht hat, dann machen wir noch ein paar interessante Randausführungen und liefern da noch ein bisschen mehr Stoff. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, hier sozusagen berühmt zu werden.
Also ich bin mir auch sicher, es gibt nur einen Haken an deiner Theorie. Der Fall ist älter als unser Podcast. Also man mag es kaum glauben, aber schon vor unserem Podcast gab es arbeitsgerichtliche Fälle. Und insofern kann das nicht so ganz hinhauen. Aber ich glaube, ansonsten wäre es durchaus denkbar gewesen.
Ja, okay, schade. Irgendein Haken ist ja immer dran an solchen Theorien.
Irgendein Haken ist ja immer dran. Ja, also im Ergebnis, wenn wir da unsere einzelnen Punkte durchgehen, sagt das Gericht dann also, ja, der Schmerzensgeldanspruch besteht. Es gibt auch keinen Haftungsausschluss und der Beklagte wurde dazu verurteilt, dem Kläger ein Schmerzensgeld in Höhe von 20.000 Euro zu zahlen. Das war also dann das Ende vom Lied und so ging unser Fall aus. Ja, also das wäre es auch schon. Also arg viel mehr kommt da auch nicht mehr. Das wäre jetzt so ein bisschen zum Warmlaufen, zum Reinkommen nach unserer Pause wieder einfach ein Bereich, in dem wir uns gut auskennen. Also ich würde nicht sagen, wir kennen uns im Rheinland gut aus, weil ich hatte ja schon mal erwähnt, ich war noch nicht so wirklich da, aber zumindest mit den Fällen und auch der Toilettengang war wieder was wir schon das ein oder andere Mal besprochen hatten. Wirklich unglaublich, wie viele Fälle es einfach im Zusammenhang mit dem Toilettengang während der Arbeit gibt. Also finde ich immer wieder faszinierend. Man findet immer wieder Fälle und Kuriositäten aus diesem Bereich. Und insofern, it's a wrap. Wäre ich jetzt mit meiner Geschichte am Ende. Du darfst natürlich gerne noch hinzufügen und anmerken und ausführen, was dir noch dazu einfällt.
Ja, also ich muss auch sagen, die Kombination Rheinland, Toilettengänge und eigentlich dann noch Alkohol, das sind ja die großen drei dieses Podcasts, die uns immer wieder zahlreiche Fälle beschert haben und hoffentlich auch weiterhin bescheren. Insofern, ja, müssen wir mal schauen, Nadja. Ich habe tatsächlich jetzt, glaube ich, wieder ein Verfahren vom Arbeitsgericht Köln. Ui. Das könnten wir natürlich dann zum Anlass nehmen, endlich mal unsere Exkursion zu machen. Solltest du da verhindert sein, dann würde ich das zumindest nutzen, um mal beim Arbeitsgericht nachzufragen.
Das wäre wunderbar.
Woran das denn liegt, dass es so wahnsinnig viele Fälle aus dem Rheinland gibt, ob die da vielleicht irgendeine Erklärung für haben, ob die Gerichte da mehr dokumentieren, ob die Menschen einfach anders sind und verrücktere Sachen machen oder ob das irgendwas mit dem Wasser zu tun hat. Also vielleicht haben die irgendeine schlüssige Erklärung. Auffällig ist es aber auf jeden Fall. Und ich finde es gut, dass wir heute mal so einen Ausflug gemacht haben, ja, in ein Rechtsgebiet, was vielleicht doch nicht ganz so im Fokus war bisher und wo wir uns vielleicht auch nicht täglich in unserer Beratungspraxis bewegen und mal von der Seite aus gesehen haben, okay, auch das kann passieren. Es gibt auch Fälle, die es ja wirklich selten gibt wegen dieses Haftungsausschlusses, wo eben Arbeitskollegen sich untereinander verklagen können. Und ich sag mal, 20.000 Euro Schmerzensgeld ist dann schon auch kein unerheblicher Betrag, vor Arbeitsgerichten zumindest, oder im Zusammenhang mit Arbeitsverhältnissen. Da redet man ja oft über ein Vielfaches von Bruttomonatsgehältern und oftmals sind so Haftungen da dann auch relativ schnell begrenzt. Jetzt wissen wir, glaube ich, nicht, was der Beklagte hier verdient hat, aber 20.000 Euro könnte ja schon irgendwo ja zwischen 4 und vielleicht 6 Gehältern liegen. Ja. Das ist dann schon ein ganz erheblicher Betrag nach arbeitsrechtlichen Maßstäben dafür, dass man hier dann an einen Arbeitskollegen was zahlen muss. Mhm. Bei den schweren Verletzungen wird es wahrscheinlich gut gerechtfertigt sein. Und ja, können wir, glaube ich, abschließend nur noch sagen, bitte zu Hause nicht nachmachen.
Auf gar keinen Fall. Also auch die Höhe des Schmerzensgeldes, dazu wurde im Urteil auch nochmal ausgeführt, fand ich auch ganz spannend, weil in Anbetracht der Verletzungen, die der Kläger erlitten hat, gar nicht unbedingt so hoch war das Schmerzensgeld und in vergleichbaren Fällen die Schmerzensgeldzahlung durchaus höher ausfiel. Aber das Gericht hat bei der Höhe des Schmerzensgeldes auch natürlich die wirtschaftliche Situation des Beklagten berücksichtigt. Der war zum Zeitpunkt, in dem das Urteil gefällt wurde, wohl arbeitslos. Also wäre ja auch nochmal eine Frage gewesen, was ist mit dem Arbeitsverhältnis des Beklagten passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine Kündigung bekommen hat nach diesem Vorfall. Mhm. Der war dann also arbeitslos und die wirtschaftliche Situation des Beklagten wurde natürlich bei der Höhe des Schmerzensgeldes berücksichtigt. Und es wurde auch berücksichtigt, dass er ja selbst auch schwer verletzt wurde durch die ganze Geschichte. Also das spricht ja auch dafür, dass er das so jetzt gar nicht unbedingt geplant hatte und er selbst dann von dem Ergebnis auch ein bisschen negativ überrascht worden ist, sage ich mal. Aber genau, deshalb habe ich den Fall auch ausgewählt. Neben Rheinland und Toilette war nämlich auch so ein bisschen meine Idee, da mal in diesen Bereich reinzugucken. Und ja, vielleicht kann man das wirklich so als kleines Know-how-Takeaway mitnehmen. Nicht mit Raumspraydosen rumspielen, das kann wirklich böse enden. Und im Fall des Falles kann es auch sein, dass man für Schmerzensgeldzahlungen herangezogen wird, wenn man eben da so ein bisschen rumspielt, rumtrickst und gewisse Neckereien dann auch aus dem Ruder laufen. Das könnte man sich vielleicht mal so mitnehmen aus der heutigen Folge.
Ja, sehr gut. Würde ich sagen, haben wir wieder was gelernt. Vielen Dank dafür.
Haben wir was gelernt.
Wie gesagt, also ich finde schon wieder ein interessanter Ausflug und es wurde einfach Zeit. Also Toiletten sind ja gerade deine Kernkompetenz, wie wir aus der Anfangszeit dieses Podcasts wissen. Ich glaube, da hast du die ersten 7 Fälle mit bestritten, dass es irgendwie um Toilettengänge ging.
Naja,
aber back to the roots, würde ich sagen. Insofern vielen Dank, dass du den Fall mitgebracht hast und uns kurzweilig in das Sozialversicherungsrecht eingeführt hast und wir eben auch noch einige Fun Facts für die nächste Party mitnehmen durften, weil das ist auch völlig klar. ist eins der besten Partygespräche, wenn man erzählen kann, warum es kein SGB 13 gibt.
Das mal auf jeden Fall, da wird aufgehört. Aufgehorcht, muss man ja
aufgehört,
sagen.
Aufgehört, ja, aufgehört.
Da wird aufgehört, direkt aufgehört. Aufgehorcht. Ist auch kein richtig gutes Deutsch, aber gut, was soll ich sagen, ne? Wir nehmen heute übrigens auch nicht abends auf, sondern vormittags. Das bringt ja den Biorhythmus komplett durcheinander. Da muss man sich ja nochmal ganz neu hier einstellen. Nicht nur 3 Monate Pause, nein, auch noch eine neue Aufnahmezeit. Das sind wirklich Challenges, mit denen man hier umgehen muss. Unfassbar. Aber sehr gerne, vielen Dank für deinen Dank. Und mich würde persönlich noch interessieren, was uns denn in der nächsten Folge erwartet. Henning, magst du da schon mal ein bisschen was anteasern?
Ja, ich will noch nicht zu viel verraten, aber möglicherweise ist es mal wieder ein Fall aus dem Rheinland, wo wir, glaube ich, lange nicht mehr waren.
Nein.
Könnte sein, dass ich da was gefunden habe, wo es um gewisse Kraftausdrücke geht.
Das klingt spannend. Ich freue mich drauf. Ja, wunderbar. Na dann, wie wäre es noch mit Feedback? Feedback-Möglichkeit, möchtest du dazu was sagen?
Dazu kann ich gern noch was sagen. Und zwar das, was wir eigentlich immer zum Ende sagen. Wir freuen uns nach wie vor über Feedback, das einem tatsächlich bei verschiedensten Möglichkeiten entgegenschlägt. Wir haben letztens eine Mandantenveranstaltung gemacht. Da habe ich von einer Teilnehmerin sehr, sehr liebes Feedback bekommen zu unserem Podcast. Vielleicht an der Stelle auch nochmal eine kurze Aufklärung. Weil das Thema da auch aufkam, die Dame war total verwundert, dass wir uns nicht in einem Raum gegenüber sitzen. Vielleicht zerstören wir da jetzt Illusionen unserer ZuhörerInnen wie Seifenblasen, aber ich habe dort erläutert und mache das gern hier auch nochmal, dass wir tatsächlich uns nur per Videokonferenz zugeschaltet sind und gar nicht in einem Raum uns gegenüber sitzen. Und sie sagte, das würde man gar nicht merken, die Interaktion wäre da so flüssig und natürlich, dass sie wirklich gedacht hätte, wir würden da zusammensitzen. Und das bringt mich dann auch wieder zu dem Gedanken, den wir schon länger verfolgen, Nadja, dass wir das doch irgendwann mal tun sollten.
Ja, das fände ich schön.
Dass wir tatsächlich in einem Raum sitzend, vielleicht sogar ins selbe Mikro reden.
Das wäre fancy.
Das müssen wir mal gucken. Vielleicht sogar im Rheinland.
Ich würde sagen, dann machen wir gleich eine Videofolge draus, oder?
Gleich eine Videofolge. Ja, könnte man auch mal probieren. Wobei, wir sollten da nicht zu viel versprechen. Vielleicht machen wir die Videofolge und dann müssen wir sie entweder ungesehen veröffentlichen oder das Risiko eingehen, dass wir uns das anschauen und denken,
oh Gott,
das geht auf gar keinen Fall.
Jawohl.
Aber genau, dieses Feedback nehmen wir immer gern mit. Da freuen wir uns drüber. Und wer jetzt nicht bei Mandantenveranstaltungen von uns anwesend sein kann oder möchte oder bisher keine Einladung bekommen hat, der kann sich entweder über unsere Lutz-Abel-Homepage anmelden.
Unbedingt.
Für unsere Newsletter. Dann wird man auch zu Veranstaltungen eingeladen und kann uns sozusagen außerhalb des Podcast-Rahmens dann auch mal live antreffen. Oder man nutzt die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schreiben, und zwar an podcast@lutzabel.com. Und da können auch gern Vorschläge gemacht werden für neue Klo-Folgen, für interessante Fälle aus dem Rheinland, wenn man sagt, ich hätte mal gern wieder was mit Alkohol oder ansonsten interessante Ideen hat, worüber wir doch mal sprechen sollten, dann immer gern dorthin. Wir freuen uns.
Absolut.
Und können dann an der Stelle.
Vielleicht kann man das an der Stelle nur sagen, es hat natürlich schon einen grandiosen Vorteil, dass wir uns nicht im selben Raum befinden. Man kann halt Bohnen und Eier essen am Vorabend ohne Ende. Also auch Knoblauch, gar kein Problem. Da gibt es dann keine Geruchsbeschwerden. Insofern, das hat alles Vor- und Nachteile.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Vielleicht ist das ein Konzept für die Zukunft, dass man auch Toilettengänge nur noch virtuell erledigen kann. Würde die Geruchsbelastung jedenfalls deutlich reduzieren.
Das stimmt. Na wunderbar. Ja, dann würde ich mal sagen, haben wir alles erledigt für heute. Und dann bleibt uns an der Stelle nur noch allen ZuhörerInnen alles Gute, eine gute Zeit zu wünschen. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinhört und sagen bis dahin Tschüssi und Baba.
So ist es. Bis dann. Ciao.